SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Vom Kühlschrank in den Schredder. Das EU-Beitrittsgesuch der Schweiz wird zurückgezogen. Geschönte Wirklichkeit. ARD und ZDF werfen der UEFA vor, bei der Euro bewusst gewisse Bilder nicht zu zeigen.
Das ist einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Kaffee vom Krebsverdacht befreit. Aber Obacht mit dem zu heißen Wasser. Und um 13 Uhr gezielt trainierte russische Hooligans, ein Ultimatum und eine Fußball-EM inmitten von Terrorgefahr. Was sagt Turnierdirektor Martin Kallen dazu? Er ist Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Daniel Hofer mit den Nachrichten des Tages.
Der Bundesrat muss das Beitrittsgesuch der Schweiz zur Europäischen Union zurückziehen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen mit 27 gegen 13 Stimmen. Außenminister Didier Burkhalter sagte im Ständerat, das Gesuch sei schon seit dem Nein des Schweizer Volkes von 1992 zum EWR gegenstandslos und damit habe der Entscheid der Räte keine Bedeutung. Der EU sei klar, dass die Schweiz kein Beitrittskandidat sei. Obwohl die Armee nächstes Jahr keine neuen Fliegerabwehrraketen kauft, soll sie das dafür vorgesehene Geld ausgeben können, wenn auch noch nicht klar ist, wofür. Das verlangt der Nationalrat mit 126 gegen 63 Stimmen. Der Kauf der Fliegerabwehrraketen Bodlov im Umfang von 700 Millionen Franken ist sistiert. Laut Verteidigungsminister Guy Parmelin wird der Rüstungsplan derzeit angepasst. Der Nationalrat ist im Grundsatz für einen neuen Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF. Er hat einstimmig beschlossen, die Beratung aufzunehmen. In der Diskussion gibt es aber große Differenzen. So fordern Vertreter von SVP und FDP, Autofahrer dürften nicht stärker belastet werden. Von Seiten der SP, der Grünen und der Grünliberalen dagegen heißt es, Autofahrer würden nicht genug an die Kosten des Straßenverkehrs zahlen. Der Ständerat schlägt vor, die Mineralölsteuer von 30 auf 34 Rappen pro Liter zu erhöhen. Zudem sollen Einnahmen aus der Autobahnvignette und der Importsteuer auf Autos in den neuen Straßenfonds fließen. Der Bund soll die Bürokratie abbauen und neue Regulierungen verhindern. Dafür will das Parlament eine unabhängige Kontrolle einsetzen. Sie soll alle neuen Gesetze und Verordnungen prüfen und berechnen, welche Kosten für die Betroffenen entstehen, insbesondere für die Wirtschaft. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat zwei entsprechenden Vorlagen zugestimmt. Nun muss der Bundesrat ein Gesetz zur sogenannten Regulierungsfolgenabschätzung ausarbeiten. Die Schweiz soll den Vereinten Nationen ein zinsloses Darlehen von 440 Millionen Franken gewähren für die umfassende Sanierung des UNO-Sitzes in Genf. Das hat der Nationalrat beschlossen. Rund 300 Millionen davon sind für den Palais des Nations vorgesehen. Dieser stammt aus den 30er Jahren und wurde bisher nie grundlegend saniert. Zudem soll ein Neubau für die Weltgesundheitsorganisation mitfinanziert werden. Das Darlehen muss jetzt noch vom Ständerat bewilligt werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland vorgeworfen, die Waffenruhe in der Ostukraine zu untergraben. Russland unterstütze die Separatisten weiter mit Ausrüstung und Waffen, sagte Stoltenberg vor den Medien in Brüssel. Und Russland verstärke auch seine Truppen entlang der Grenze zur Ukraine. Von zunehmenden Kämpfen im Osten der Ukraine hatte vor einer Woche schon die OSZE berichtet, welche die Waffenruhe überwacht. Der stellvertretende Leiter der Delegation, der Schweizer Alexander Hug, macht aber keine Angaben darüber, wer für die Verschlechterung der Lage verantwortlich sei. In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit so tief wie seit 2005 nicht mehr. Ende März waren 1,67 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb drei Monaten von 5,1 auf 5%, wie das Statistikamt in London mitteilte. Morgen in einer Woche stimmt Großbritannien über den Verbleib in der EU ab. Befürworter eines Verbleibs befürchten, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt durch einen Brexit jäh enden könnte, weil viele Unternehmen damit drohen, ins Ausland abzuwandern. Nach dem gewaltsamen Tod eines 18-Jährigen im aargauischen Fislisbach ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Laut der Polizei handelt es sich um einen 17-Jährigen. Er habe zugegeben, auf das Opfer geschossen zu haben. Die Leiche des 18-Jährigen war gestern Abend in einem Waldstück gefunden worden. Das Wetter. Heute ist es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, aber auch wieder Schauern und vereinzelt Gewittern. Morgen gibt es im Osten noch föhnige Aufhellungen, sonst fällt immer wieder Regen, zum Teil sehr ergiebig. Im Süden gehen morgen sehr große Regenmengen nieder. Im Süden gibt es heute noch 22 Grad, sonst liegen die Temperaturen in der ganzen Schweiz meist bei 18 Grad.
Gehen wir zurück in den Mai 1992. An einem Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe trifft sich der Bundesrat und beschließt, die Schweiz soll Beitrittsverhandlungen aufnehmen mit der Europäischen Gemeinschaft EG. Der damalige Bundesrat Adolf Ogi sagt noch am selben Tag:
Eine Lagebeurteilung intern, aber auch eine Lagebeurteilung außenpolitisch hat einfach dazu geführt, dass man jetzt vor der Diskussion um ein EWR auch eine Klarheit schaffen muss in Bezug auf einen möglichen Beitritt zur EG.
Das EG-Beitrittsgesuch von damals ist längst gegenstandslos, zurückgezogen aber hat es die Schweiz nie. Und das ändert sich jetzt. Dominik Meyer aus dem Bundeshaus.
Die SVP hatte es mehrfach versucht in den letzten Jahren, doch immer ist sie gescheitert mit ihrer Forderung Rückzug dieses Beitrittsgesuchs. Es ist ein politischer Evergreen und das nervt viele Ständeräte. Von einem politischen Zirkus sprach SP-Präsident Christian Löffra.
Es s'agit d'un petit cirque politique.
Und CVP-Fraktionschef Filippo Lombardi sagte, ermattet.
Jetzt wird diese Übung wirklich ein bisschen lächerlich.
Er enthalte sich heute der Stimme, zu sinnlos sei diese Debatte über ein gegenstandsloses Gesuch. Das war der Tenor im Ständerat, mit einem gewichtigen Unterschied aber zu früheren Debatten. Die FDP und viele CVP-Ständeräte sind umgeschwenkt, sie wollen das Beitrittsgesuch zurückziehen, auch um diese Debatte endlich abzuschließen. Dass die Schweiz je der EU beitrete, sei ohnehin unvorstellbar, sagte FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Von daher meine ich, sollte man hier einen Schlussstrich ziehen und auch Klarheit schaffen. Sonst bleibt irgendwie im Raum, dass man eben doch beitreten wollte.
Den Schlussstrich ziehen, Klarheit schaffen. Hannes Germann von der SVP warb gar mehr oder weniger geglückt in Versform.
Beenden wir den schädlichen Spuk und ziehen das nutzlose Gesuch zurück.
Nur wenige Ständeräte hielten dagegen, Sozialdemokraten und Ansedu von der CVP. Die Dinge seien ja längst klar in Bern und in Brüssel, sagte sie. Die EU führe die Schweiz längst nicht mehr als Beitrittskandidatin.
Il est donc inutile, voire bizarre, voire ridicule, de demander au Conseil fédéral de faire une démarche qui paraîtra sans aucun doute très particulière à l'Union européenne.
Ein Rückzug sei somit doch nutzlos, bizarr, ja lächerlich, sagte Sedou. Der EU würde so etwas doch sicher sonderbar vorkommen und das brauche es nicht in dieser schwierigen Beziehung Schweiz-EU. Der Bundesrat ist eigentlich einverstanden mit Sedou. Er möchte das Gesuch weiter in den Brüsseler Archiven Staub ansetzen lassen. Doch auch Außenminister Didier Burkhalter hat allmählich genug von der ewig wiederkehrenden Debatte.
Le Conseil fédéral peut aussi comprendre cette position. Donc la position de dire bon, on l'accepte et puis comme ça, c'est fait.
Der Bundesrat könne es auch verstehen, wenn das Parlament nun für den Rückzug stimme, sagte Burkhalter, dann sei die Sache vom Tisch. Und so kam es auch. Nach dem Nationalrat will nun auch der Ständerat, dass der Bundesrat das Gesuch zurückzieht. Die Regierung werde nun einen höflichen Brief nach Brüssel schreiben, kündigte Burkhalter an. Er werde darin auch bekräftigen, dass die Schweiz weiter auf den bilateralen Weg setze. Der parteilose Ständerat Thomas Minder wünschte sich noch ein spezielles Datum für diesen Brief.
Es gibt einen idealen, baldigen und tollen Moment, dies zu tun, der 1. August.
Ein Brief zum Nationalfeiertag. Auf diesen Wunsch mochte Außenminister Burkhalter nicht eingehen. In diesem schönen Land sei doch immer ein Feiertag, scherzte er. Heiterkeit im Saal und irgendwie schienen fast alle froh, das lästige Thema Beitrittsgesuch nun endlich los zu sein.
Alors, c'est fait. Das war Dominik Meyer aus dem Bundeshaus. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Kaffee und Krebs. Ja, vielleicht, nein. Silvio Berlusconis Herzensangelegenheit, eine neue Klappe und die Politik. Eine Frage des Respekts, Russland und das angeschlagene Verhältnis zum Westen. Und jetzt dann gleich der Zensor am Regiepult, warum uns die UEFA nur die schönen Seiten des Fußballs zeigt. Randalierende Hooligans im Stadion. Heute Nachmittag kommt es zum nächsten heiklen Spiel der Europameisterschaft. In gut zwei Stunden um 15 Uhr trifft Russland auf die Slowakei. Die russischen Fans, die dürfen sich keinen Fehltritt mehr erlauben, sonst wird die Mannschaft vom Turnier ausgeschlossen. Die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer bekommen mögliche Randale aber wohl gar nicht zu sehen, denn die UEFA will das gar nicht. Sportredaktorin Rachel Müritt.
Eine heile Fußballwelt zeigt die UEFA gerne. In ihre Landesfarben gehüllte und geschminkte Fans mit lustigen Hüten, die sich im Stadion mit ihrem Team freuen oder mitleiden. Bei den meisten Spielen wird diese schöne Fansstimmung auch tatsächlich gelebt. Aber letzten Samstag gab es eben auch die anderen Bilder. Russische Hooligans, die nach dem Schlusspfiff blindwütig einen englischen Fanblock angreifen. Nur, über den Bildschirm flimmerten weiter die Bilder vom Spielfeld. Die deutschen Sender ARD und ZDF haben daraufhin offiziell Beschwerde bei der UEFA eingelegt. ARD-Teamchef Jörg Schönenborn sagt, man wolle alles Wichtige zeigen, was im Stadion passiert.
Das ist einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und das haben wir der UEFA deutlich gemacht. Und wir erwarten, dass bei künftigen Vorfällen wir entweder Live-Bilder bekommen oder eben schnell danach aufgezeichnetes Material. Und ich hoffe sehr für unser Publikum, dass das auch gelingt.
Die UEFA ließ verlauten, man wolle keine Gewaltszenen zeigen und den Randalierern keine Bühne bieten. Das war in der aufgeheizten Stimmung in Marseille auch hilfreich, wo die Fans aus beiden Lagern das Spiel auch außerhalb des Stadions vor der Großleinwand mitverfolgten. Aber die Szenen im Stadion lassen sich in Zeiten von Handykameras und Social Media nicht wegleugnen. Und wer die Bilder zeigen will, soll auch darauf Zugriff haben, sagen die deutschen Sender. Denn die UEFA bestimmt, was die Zuschauer zu sehen bekommen. Die diversen Fernsehsender hätten auch die Möglichkeit, mit eigenen Kameras im Stadion zu filmen. Aber aus Personal- und Kostengründen ist dies nicht bei allen Spielen möglich. Das ist bei ARD/ZDF, aber auch bei der SRG der Fall. Sven Sabach, Leiter der Sportgroßprojekte bei der SRG.
Wo wir unsere eigenen Kameras haben, vor allem natürlich die Schweizer Spiele, dann ist es einfach, dann können wir auch die Live-Bilder schalten, sofern der Kameramann diese Ereignisse auch sieht. Bei Spielen, wo wir keine eigenen Kameras haben, sind wir darauf angewiesen, dass wir die Bilder von anderen bekommen. Das ist dann halt zeitverschoben. Sobald die Bilder bei uns einkommen, werden wir sie selbstverständlich auch nachliefern.
Außer die UEFA ist die einzige mit Kameras im Stadion. Die SRG wartet nun ab, wie die UEFA auf die Beschwerde der deutschen Sender reagiert und berät danach das weitere Vorgehen. Aber wenn etwas passiere im Stadion, sollen die Kommentatoren berichten, was sie sehen, auch ohne Bild, sagt Sven Sabach. Dass es gewisse Bilder bei der UEFA nicht bis zum Sportfan schaffen, ist auch schon vorgekommen. Flitzer beispielsweise, die das Spielfeld betreten, sieht man im Fernsehen nicht. Die UEFA will damit Nachahmer vermeiden. Und auch die große Schwester, die FIFA, betreibt diese Bildpolitik bereits seit Jahren. Die heile Fußballwelt lässt sich damit aber auch nicht aufrechterhalten.
Um 18 Uhr trifft dann die Schweiz auf Rumänien. Sie spielt in Paris. Der Stadt, die auch nach der Europameisterschaft als Sporthauptstadt Europas gelten will, im wirtschaftlichen Sinn. Jungunternehmer sollen mit dem Sport Geld verdienen, im Internet. Wie das funktionieren soll, hat Charles Liebherr wissen wollen, auf seiner Reise an alle Spielorte der Schweizer Nationalmannschaft.
Boulogne-Billancourt am Stadtrand von Paris im Westen. Drei Stadien reihen sich hier aneinander. Das älteste Fußballstadion der Stadt, dann das Rugbystadion von Jean Bouin und schließlich das Weitergelände von Roland Garros mit zahlreichen Tennisstadien. Und mittendrin, erst seit kurzem, ein Sprungbrett, Le Tremplin. Es soll Jungunternehmer an die Spitze katapultieren, Start-ups, die ihren wirtschaftlichen Erfolg im Geschäft mit dem Sport suchen.
Le Tremplin, c'est une initiative politique.
Das Tremplin ist eine politische Initiative der Stadt Paris. Es sollen sich in der Metropole innovative Unternehmen ansiedeln, die mit Sport Geld verdienen wollen.
Et de faire de Paris une place forte de l'économie du sport.
Benjamin Carlier ist der Direktor des Tremplin. Seit zwei Jahren ist sein Netzwerk im Bauch des Rugbystadions einquartiert und lockt dorthin junge Unternehmer, die im Sport Big Business sehen.
Les startups payent pour être incubées chez nous. Donc on leur apporte pas d'argent, on leur demande de l'argent.
Wir sind keine Investoren. Die Startups zahlen uns, dass wir sie unter unsere Fittiche nehmen. Wir helfen ihnen, Kontakte zu knüpfen zu Großkunden. Investoren müssen sie selber suchen.
C'est lui qui doit se débrouiller pour aller chercher l'argent.
Das kleine Team um Benjamin Carlier ist dabei so etwas wie ein Trainerstab für Jungunternehmer. Das Tremplin coacht, analysiert, vernetzt seine Sprösslinge, die nur auf ein Ziel hinarbeiten, wachsen und natürlich so viele Arbeitsplätze wie möglich schaffen in Paris, sagt Carlier.
Pour nous, l'enjeu, il est économique, il est clair, c'est faire de Paris une place forte de l'économie du sport, créer des emplois, créer de la richesse.
Die Stadt Paris hat im Bereich Sport eine Nische entdeckt im Wettbewerb um die besten Jungunternehmer in Europa. Die Förderung kann bereits erste Erfolge ausweisen. Im ersten Jahrgang schufen 15 Firmen knapp 50 Arbeitsplätze. Die ersten Produkte sind lanciert. Connected Cycle ist eines dieser vielversprechenden Nachwuchstalente. Connected Cycle hat ein Pedal erfunden, das via mobiles Internet fast auf den Zentimeter genau den Standort des Velos ermittelt, Geodaten sammelt und auswertet, erklärt Gründer Jean-Marie Debache.
Ce qu'on voulait, c'était apporter cette technologie des objets connectés.
Unser Ziel ist es, die Telekom-Welt, das Internet der Dinge und den Sport, die Velos zu verbinden. Connected Cycle vereint alle Daten in einer riesigen Datenbank. Jene Daten, welche das Pedal sammelt, aber auch zusätzliche Daten von Pulsmesser oder Sportuhr des Fahrers. Die Technologie wird zusammen mit dem Schweizer Chiphersteller U-Block in Zürich entwickelt. Im Herbst kommen die ersten datenhungrigen Pedale in die Regale beim größten französischen Sportdiscounter Decathlon. Decathlon ist, alles kein Zufall, ein Partner des Tremplin. 30 Startups spielen das gleiche Spiel. Mehrere Startups erfassen und vermarkten Daten von Fußballern, Tennisspielern oder Rennpferden. Andere entwickeln Biokapseln aus Zellstoff, die isotonische Getränke enthalten und Marathonläufer zum Beispiel im Wettkampf schlucken können. Wieder andere zielen auf Zuschauer. Ein Startup verspricht jedem Stadionbesucher, den Lieblingssnack innerhalb weniger Minuten an seinen Platz zu liefern. Bestellt via Mobiltelefon. Ein offizielles Startup der Stadt Paris zu sein, hilft uns, wichtige Kontakte herzustellen. Kontakte zu möglichen Kunden. So können wir weiter wachsen. Weltweit einmalig sei diese Initiative, sagt Benjamin Carlier.
Ce projet unique, tout simplement parce que ça n'existait pas ailleurs, de créer un incubateur avec des dizaines de startups, de mettre en relation avec l'ensemble de l'écosystème du sport, de mettre en plus tout cela dans un stade à Jambouin.
Diesen Fokus auf Startups im Bereich Sport gibt es bisher nirgends auf der Welt. Andere haben die Idee nun aufgenommen. Das kommt uns entgegen, weil das Netzwerk so internationaler und größer wird.
International, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, mais effectivement, des projets de cette dimension sur le sport et l'innovation.
Die Aufbauarbeit soll sich in wenigen Jahren auszahlen. Paris hat große Ambitionen im Bereich Sport. Aktuell füllt die Fußball-Europameisterschaft die Stadien. In den kommenden Jahren finden weitere Welt- und Europameisterschaften in zahlreichen Sportarten in Paris statt. Der Höhepunkt soll 2024 erreicht sein. Dann will Paris die Olympischen Spiele durchführen. So soll Paris Sportmetropole der Welt werden und Weltmeister beim Gründen neuer Sportunternehmen.
Und Charles Liebherr hat nicht nur Paris besucht, sondern war auch schon in Lens. Seine Webreportagen mit zusätzlichen Aspekten und vielen Bildern zu den Spielorten der Nationalmannschaft entdecken Sie auf seiner Webseite zu finden via srf.ch/rendezvous. In 11 Minuten 13 Uhr. Jahrelang hieß es seitens der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, Kaffee sei möglicherweise krebserregend. Nun rudert die WHO zurück und sagt, ein Krebsrisiko sei nicht belegbar. Thomas Häuser von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Warum denn jetzt plötzlich diese Kehrtwende?
Ja, die ursprüngliche Einschätzung geht auf 1991 zurück. In den 25 Jahren seither hat sich nun vieles getan. Es gab viele neue Studien, die den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Krebs untersucht haben. Und weil auch die WHO und ihre Krebsspezialisten wissen, dass sehr viele Menschen Kaffee trinken, wurde die Lage nun neu eingeschätzt.
Und warum hat die WHO denn überhaupt jemals was anderes behauptet?
1991 gab es Hinweise darauf, dass Kaffeetrinken Blasenkrebs auslösen könnte. Damals wurde Kaffee als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist nur die dritthöchste Stufe, das heißt, die Wissenschaftler waren schon vorsichtig bei der Einstufung und sie betonten auch, ihre Datenlage für diese Entscheidung sei begrenzt. Schwierig war es damals mit der Einstufung, weil Rauchen ein Risikofaktor für Blasenkrebs ist und viele Raucher trinken auch viel Kaffee und diese Gemengelage an möglichen Risiken konnte man damals nicht auflösen. Mit den vielen neuen Studien seither ist das jetzt möglich geworden. Und einige dieser neuen Studien zeigen, dass Kaffee das Risiko für mindestens eine Krebsart, Leberkrebs, sogar senkt.
Kein belegtes Krebsrisiko beim Kaffee, aber zu heiße Getränke zu konsumieren, das sei hingegen problematischer, heißt es. Inwiefern das?
Es gibt Hinweise aus Ländern wie China, wo etwa Tee oft sehr heiß getrunken wird, dass dies Speiseröhrenkrebs befördern kann. Dabei geht es aber um Temperaturen von etwa 70 Grad. Laut den WHO-Experten wird hier in Europa Kaffee oder Tee üblicherweise nicht so heiß getrunken.
Ja, seit Paracelsus wissen wir eigentlich, die Menge macht das Gift. Thomas Häusler, was bringen eigentlich solche Studien, Empfehlungen der Weltgesundheitsbehörde außer verunsicherte Menschen?
Es gibt Probleme mit diesen Einschätzungen. Ganz deutlich wurde das wieder vor einem halben Jahr, als die Krebsspezialisten der WHO verarbeitetes Fleisch oder eben Wurst als krebserregend eingestuft haben. Das löste ja einigen Tumult aus. Das Problem liegt wohl vor allem bei der Kommunikation. Wie können solche Risiken so kommuniziert werden, dass die Menschen sie richtig einordnen können? Da lässt sich sicher noch viel verbessern. Aber es gibt eben sehr viele Stoffe, die sich irgendwann als krebserregend herausgestellt haben, zum Beispiel Asbest. Und es gibt noch viele Stoffe, von denen man das eben nicht weiß. Und deswegen braucht es eine unabhängige Instanz, die solche Einschätzungen abgeben kann.
Das waren Einschätzungen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler im Rendezvous. Sein Herz schlägt seit Jahren für Macht, Einfluss und junge Frauen. Jetzt wurde der ehemalige italienische Regierungschef Silvio Berlusconi operiert und die Operation sei gelungen, sagen die Ärzte. Doch ob Berlusconi je wieder aktiv in die italienische Politik zurückkehrt, ist offen. Das liegt an seiner Herzkrankheit, aber eben nicht nur. Aus Rom, Franco Battel.
Berlusconi in Pension, das wäre wie ein Löwe im Käfig. Genau das sagt Berlusconis Leibarzt, der den bald 80-Jährigen immer wieder auffordert, endlich kürzer zu treten. Eine zwiespältige Botschaft. Wie aktiv Berlusconi weiter sein will, das muss letztlich er selbst entscheiden. Doch Berlusconi liegt noch immer auf der Intensivstation eines Mailänder Spitals. Bisher hat man nichts von ihm gehört. Doch eigentlich sind die Zeichen klar. Mit jedem Tag verschwindet Berlusconi mehr von der bunten italienischen Bildfläche. Die von ihm gegründete Partei Forza Italia gibt es zwar nach wie vor, doch wer sich irgendwie davonmachen konnte, hat dieses sinkende Schiff verlassen. Viele Getreue von gestern sind längst zu Matteo Renzi übergelaufen. Früher hatte der Cavaliere einen ausgeprägten politischen Instinkt, doch auch der ist ihm abhanden gekommen. Bei der wichtigen Kommunalwahl in Rom portierte er einen Kandidaten, der so unpopulär war, dass er ihn vorzeitig aus dem Rennen nehmen musste. Dann unterstützte er einen Parteilosen, der im ersten Wahlgang nur auf 10% der Stimmen kam. Nun rät Berlusconi, bei der Stichwahl am Sonntag leer einzulegen. Ein Tipp, den die Römerinnen und Römer mit Sicherheit nicht befolgen werden. Das eindrücklichste Zeichen von Berlusconis Niedergang aber ist ein ganz anderes. Berlusconi will seinen defizitären und zunehmend erfolglosen Fußballclub AC Mailand an chinesische Investoren verhökern. Wenn es so etwas wie Brot und Spiele in der Politik gibt, dann blieb der Cavaliere den Italienern das Brot oft schuldig. Aber die Spiele, die bot er. Und wie, der Fußball, der Calcio, war für Berlusconi stets ein Vehikel, mit dem er um Popularität und Stimmen buhlte. das ist vorbei. Ob Berlusconi je ein Löwe war, darüber lässt sich streiten. Sicher ist nur, dass dieser Löwe nicht mehr brüllt.
Franco Battel. Wenn das Tischgespräch auf Russland fällt, sind die Meinungen meist gemacht. Russlands Politik ist entweder gut oder sie ist schlecht. Alexei Arbatov hingegen sieht die Situation weniger schwarz-weiß. Der russische Politiker der sozialliberalen Jabloko-Partei geht zwar hart ins Gericht mit Putin und dessen Regime, aber auch die westliche Politik bekommt ihr Fett weg. Fredrik Steiger hat mit dem Rüstungs- und Strategieexperten gesprochen und dabei Interessantes zu hören bekommen.
Der Vater von Alexei Arbatov, Georgi, war ein ebenso berühmter wie hochdekorierter sowjetischer Wissenschaftler. Der Sohn ist weitaus weniger regimetreu, doch seine russische Seele, die verleugnet auch er nicht.
I don't remember such intensity, such hostility in propaganda since the worst times of Cold War.
Seit 30 Jahren, seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges, habe er keine derartige Propaganda-Offensive des Westens mehr erlebt. Und dass die NATO-Verteidigungsminister soeben beschlossen haben, in Osteuropa aufzurüsten, Bataillone dort zu stationieren, ja, das sehe man in seiner Heimat ganz klar als feindseligen Akt.
It is perceived as hostile policy.
Der 65-jährige Arbatov, der Politiker und Strategieexperte, der in zahlreichen russischen und internationalen Denkfabriken mitwirkt, kritisiert auch sein Land. Auch in Moskau laufe die anti-westliche Propagandamaschine auf Hochtouren. Und er räumt ein, die zusätzlichen NATO-Einheiten am Ostrand des Bündnisses seien keine ernsthafte Herausforderung für die russische Armee.
Those battalions near Russian borders are weaker than Russian army.
Das Problem aus seiner Sicht aber bleibt. Weder in Russland noch im Westen erfassten die Regierenden und die Bevölkerung die Dramatik der Lage. Es sei brandgefährlich, wie zur Zeit das gegenseitige Misstrauen zunehme. Arbatov spricht von einem neuen Rüstungswettlauf mit konventionellen und mit Nuklearwaffen.
It may be too late to stop the new cycle of arms race and to prevent hostility and confrontation between Russia and the West.
Es sei das beste Rezept für einen echten Krieg. Den Experten für Massenvernichtungswaffen irritiert ganz speziell, dass beide Seiten wieder massiv in immer potentere Atomwaffen investierten. Zwar funktioniere der New START-Abrüstungsvertrag von 2010, zwar hätten Moskau und Washington ihre Arsenale zahlenmäßig reduziert. Doch New START laufe 2021 aus, sei höchstens um 5 Jahre verlängerbar. Danach stehe man vor dem Nichts.
In 10 years we face a vacuum in this most important area of nuclear arms control.
Ist also eine militärische Konfrontation quasi unausweichlich? Nein, betont Arbatov. Als Politiker und Wissenschaftler müsse er optimistisch sein. Als erstes sollte man nun mit allen Kräften versuchen, den Krieg in der Ostukraine zu beenden.
In doing that, we will have to address more fundamental issues of European security. What is the role of NATO and European Union? Whether they should extend or not. Russia is against their further extension to Russian borders.
Um das zu schaffen, seien eine ganze Reihe anderer Fragen zu klären. Wie soll künftig die europäische Sicherheitsarchitektur aussehen? Welche Rolle spielt da die OSZE, die NATO, die EU? Werde all das ernsthaft diskutiert, entstehe allmählich Vertrauen. Erst nach einem Frieden in der Ostukraine könne man auch das Krim-Problem angehen. Eines nach dem anderen.
Let us address it step by step. Let's first end the war in eastern Ukraine, ensure implementation of Minsk agreements, settle a reliable peace, and after that we will talk about Crimea.
Schließlich stelle sich generell die Frage, welche Rolle Russland in Europa spielt. Anders als für Präsident Wladimir Putin und seine Getreuen gibt es für Alexei Arbatov keine Alternative zu Russlands Orientierung nach Europa, ja zur Integration in Europa.
I think there is no alternative to Russian closer relations with Europe, not just closer relations, but a genuine integration with Europe, which does not necessarily imply Russia joining European Union.
Allerdings ginge das wesentlich leichter, wenn die OSZE zur Schlüsselorganisation für Sicherheit in Europa würde, anstelle der NATO, der Moskau seit jeher abgrundtief misstraut. Entscheidend sei,
Russia wants to be treated with respect as an equal player and be recognized as a world power center and as a great power.
Vor allem die USA müssten Russland respektieren und zwar als Großmacht. Obschon ihm klar ist, wirtschaftlich sei sein Land keine Großmacht, politisch und militärisch aber schon. Das habe der Westen zu akzeptieren. Und wenn das passiere, dann sieht Arbatov einen Ausweg aus der aktuellen Krise. Doch noch ist man seiner Ansicht nach von einer solchen Annäherung weit entfernt. Noch stünden sämtliche Zeichen auf Sturm.
Eins vor eins. Gleich im 1. und 4. noch einmal solche Krawalle und Russland fliegt raus aus der Euro. Dieses Ultimatum, die Krawalle, aber auch der bisher gespielte attraktive Fußball sind gleich unser Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
Die Schweiz zieht ihr EU-Beitrittsgesuch definitiv zurück. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Außenminister Didier Burkhalter sagte, dieses Gesuch habe sowieso keine Bedeutung mehr gehabt. Obwohl die Armee nächstes Jahr keine neuen Fliegerabwehrraketen kauft, soll sie die dafür vorgesehenen 700 Millionen Franken ausgeben können, wenn auch noch nicht klar ist, wofür. Das verlangt der Nationalrat. In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit so tief wie seit 2005 nicht mehr. Ende März waren 1,67 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb drei Monaten von 5,1 auf 5%, wie das Statistikamt in London mitteilte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.